Ja, auch nochmal von mir einen schönen guten Morgen an alle hier im Saal, an die, die uns von zu Hause oder von unterwegs zuschauen. Einen wunderschönen guten Morgen. Ja, wir haben gerade das Abendmahl gefeiert. Dazu gehören Brot und Wein. Brot wird aus Mehl vom Getreide gemacht und der Saft stammt von Trauben. Das sind beides Früchte. Das eine ist die Frucht des Feldes vom Getreidekorn. Das andere ist die Frucht der Rebe vom Wein. Es gibt noch viel mehr Früchte. Die Früchte werden in der Regel Sommer, Herbst geerntet, zumindest die meisten. Und bei ausreichender Menge gibt es das ganze Jahr, diese Früchte. Ja, wir haben Früchte vom Feld, die uns in der Regel als Nahrung dienen. Korn, Kartoffeln, Rüben. Wir haben aber auch Früchte von Bäumen, Sträuchern, Äpfel, Kirschen, Nüsse, Erdbeeren. Diese Früchte haben wir bei uns im Kuchen, vielleicht auf dem Eis. Sie dienen uns zur Freude, sind aber auch Vitaminspender. Früchte. Auch Gottes Wort nutzt Früchte. Zum Beispiel, um bestimmte Sachverhalte zu beschreiben. Zum Beispiel im Matthäusevangelium. Da lesen wir im Kapitel 7 ab Vers 15, hütet euch vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen. Inwendig aber sind sie reißende Wölfe. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Liest man etwa von Dornentrauben oder von Disteln Feigen? So bringt jeder Baum gute Früchte, aber der faule Baum bringt schlechte Früchte. Ein guter Baum kann nicht schlechte Früchte bringen. Noch kann ein fauler Baum gute Früchte bringen. Jeder Baum, der nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Deshalb, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Auch uns soll es heute um Früchte gehen. Und zwar um Früchte des Geistes. Nicht den Text, den ich gerade gelesen habe, sondern um einen Abschnitt aus dem Galaterbrief. Paulus schreibt einen Brief an die Galater. Und Paulus stellt im Kapitel 5 unter anderem Fleisch und Geist gegenüber. In Kapitel 5 lesen wir den Vers 16. Ich sage aber, wandelt im Geist und ihr werdet die Begierde des Fleisches nicht erfüllen. Paulus bringt diese Gegenüberstellung zwischen Fleisch und Geist und Früchten. Und soll es heute aber nur um die Früchte gehen. Ich möchte euch jetzt den Text vorlesen, um den es heute geht. Galater 5, ab Vers 22. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Gegen diese ist das Gesetz nicht gerichtet. Die aber dem Christus Jesus angehören, haben das Fleisch samt den Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Wenn wir durch den Geist leben, So lasst uns durch den Geist wandeln. Lasst uns nicht nach eitler Ehre trachten, indem wir einander herausfordern, einander beneiden. Soweit unser heutiger Text, zu dem ich mir einige Gedanken gemacht habe, den ich versuchen möchte, euch rüberzubringen. Früchte des Geistes, um die soll es uns gehen. Ja, aber was haben die Früchte mit unserem Leben zu tun, mit unserem Glaubensleben? Wenn wir einmal zweifeln, sind wir errettet oder sind wir nicht errettet? Sind wir Christen oder betrügen wir uns nur selbst, weil wir das vorgeben? Das könnte ein Grund sein. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Wer noch nie gezweifelt hat, finde ich gut. Ich habe schon ab und zu mal meine Zweifel. Ja, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Wir alle mögen Früchte. Ich hatte gerade ein paar Beispiele gebracht. Bananen, Erdbeeren, Himbeeren, Stachelbeeren, Brombeeren, Äpfel, Birnen. Lecker. Und jeder hat sicher auch seine Lieblingsfrucht. Wo kommen die Früchte her? Aus der Kaufhalle? Vom Obsthändler? Nicht ganz falsch. Aber wo kommen die Früchte nun wirklich her? Eigentlich wissen es alle. Sie wachsen auf Bäumen, Sträuchern, an Reben, am Boden wie zum Beispiel die Erdbeeren und wie immer die Pflanzen heißen mögen, wo Früchte sonst noch wachsen. Damit diese Früchte oder diese Gewächse Früchte tragen, bedarf es mitunter der Pflege eines Gärtners oder eines Bauern, wenn man an das Korn denkt. Oder eben eines Menschen, der sich mit diesen Pflanzen auskennt. Und letztendlich bedarf es des Segen Gottes. Ja, es kann aber trotzdem sein, dass ein Baum keine Früchte trägt. Dann wird er abgehauen. Woher nehme ich die Erkenntnis? Auch aus der Bibel. Aus Lukas 13, die Verse 6 bis 9 möchte ich euch lesen. Das Gleichnis vom Feigenbaum. Sicher kennt ihr es alle. Er sagte ihnen aber dies Gleichnis. Es hatte einer einen eigenen Feigenbaum, der war gepflanzt in seinem Weinberg. Und er kam und suchte Frucht darauf und fand keine. Da sprach er zu dem Weingärtner, siehe, 3 Jahre komme ich und suche Frucht an diesem Feigenbaum und finde keine. So hau ihn ab. Was nimmt er dem Boden die Kraft? Er aber antwortete und sprach zu ihm, Herr, lass ihn noch dies Jahr, bis ich umher ihn herumgrabe und ihn dünge. Vielleicht bringt er doch noch Frucht. Wenn aber nicht, so hau ihn ab. In diesem Text wird uns anschaulich beschrieben, was mit Bäumen geschehen soll, die eben keine Frucht bringen. Die werden abgehauen. Ja, es gibt ja verschiedene Früchte und auch verschiedene Qualität der Früchte. Jede Pflanze hat ihre eigene Frucht. Der Kirschbaum, der wird keine Äpfel hervorbringen. Matthäus 7, Vers 16. Kann man denn Trauben lesen von den Dornen oder Feigen von den Disteln? Jeder Baum hat seine eigene Frucht. Und dann gibt es noch die Qualität der Früchte. Wenn zum Beispiel Bäume irgendwelche Krankheiten haben, dann sind in der Regel auch die Früchte betroffen. Auch da steht in der Bibel, Matthäus 7, Vers 18, Ein guter Baum kann nicht schlechte Früchte bringen und ein fauler Baum kann nicht gute Früchte bringen. Ja, das sind so verschiedene Sorten von Früchten, die es gibt, verschiedene Qualitäten. Ich möchte euch ein paar Beispiele sagen, wie Frucht entsteht. Beispiel Weizenkorn an der Ähre. Der Sämann muss das Saatgut aussehen, wenn das Wetter mitspielt und Gott Wachstum schenkt, kann er ab Juli Getreide ernten. Wenn er Wintergetreide hat, wird es noch vor Winteranfang, je nach Kultur etwa ab September gesät und ab Juli des nächsten Jahres geerntet. Sommergetreide hingegen wird erst im Frühjahr oder Anfang März gesät und ab Juli des gleichen Jahres geerntet. Ich habe mir mal die Mühe gemacht, wie wird aus einem Apfelkern ein Apfel? Kann jeder von euch nachmachen. Äpfel kann man in der Kaufhalle kaufen, die Kerne kann man entnehmen. Es soll sogar funktionieren. Vielleicht nicht bei jedem Kern, aber so einfach ist es nicht. Samen für die Anzucht eines Apfelbaumsetzlings werden für gewöhnlich in Gartensendern vertrieben. Auch dort könnte man sich die Samen besorgen. Ja, aber wie mache ich aus diesem Kern einen Apfelbaum? Apfelkerne sind in dem Jahr ihrer Ausreifung, also in dem Jahr, wo die Äpfel reif geworden sind, mit natürlichen Keimhämmern versehen, damit sie den ersten Winter überstehen. Das heißt, der Apfelkern, der braucht Frost, damit er überhaupt aufgeht. Das heißt, wenn ihr das nachmachen wollt, legt ihn als erstes in den Kühlschrank, damit er Frost bekommt. Ja, und nach circa 2 Wochen könnt ihr ihn wieder rausnehmen und dann im Abschluss könnt ihr ihn in einen Blumentopf einsetzen und viel Geduld haben, bis daraus ein Baum wird. Bis zur ersten Ernte kann es bis 7 Jahre dauern. Außerdem braucht der Apfelbaum sogenannte Bestäubersorten. Wenn keine andere Apfelsorte in der Nähe steht, wird der Baum keine Äpfel tragen. Ja, das Baum mit dem Apfel könnte man vielleicht auf unsere Christsein ein wenig anwenden. Geboren, und dann dauert es eine Weile, bis wir den Glauben angenommen haben. Früchte können wir bringen, wenn es um uns herum andere Christen gibt, mit denen wir in Kontakt stehen. Ja, aber das war jetzt eine Frucht. Im Galaterbrief stehen 9 Früchte. Da steht die Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. 9 Früchte. Und nun stellt euch mal vor, es gibt einen Baum mit 40 Früchten. Nach dem, was ich gerade gesagt habe und was ihr in der Schule gelernt habt, geht das gar nicht. Doch, es geht. Bisher waren es in der Regel in Baumschulen und Gärtnereien botanische Raritäten, bei denen es sich zum Teil um sehr außergewöhnliche Gewächse handelte. So trägt ein Kirschbaum gleichzeitig Süß- und Sauerkirschen. Am Apfelbaum hängen sowohl rote als auch gelbe Äpfel. Diese besonderen Bäume sind als Duo- oder Trio-Bäume bekannt. Und die sind immer wieder ein Highlight im Garten. Auf ihnen wurden 2 bis 3 unterschiedliche Sorten des gleichen Obstes veredelt. Duobäume gibt es in verschiedenen Varianten. Neben den Klassikern wie Äpfeln, Birnen und Kirschen gibt es auch Pflaumen, Kiwi und Pfirsichbaum. Doch es gehen noch mehr Früchte, wie ein neuer Multifruchtbaum aus den USA zeigt, der die bekannten Duo- und Trio-Bäume sogar mehrfach übertrifft. Und jetzt sind wir bei dem Baum mit 40 Früchten. Ich habe überlegt, ob ich euch ein Bild mitbringe, habe mir dann aber gedacht, es ist spannender, wenn er selber mal googelt. Also findet er im Internet. Und zwar auf botanikguide.de. Multifruchtbaum, der trägt gleichzeitig mehrere Früchte, Pflaumen, Kirschen und noch anderes. Also nicht mehr die gleiche Frucht, mal rot, mal grün, mal sauer, mal süß. Nein, 40 verschiedene Früchte. Das sieht in der Blüte schon schön aus. Wenn da zu verschiedenen Zeiten die Blüten aufgehen. Ja, das ist mit Sicherheit schon ein Blickfang, wenn er nur blüht. Und er trägt aber diese Früchte auch. Wie gesagt, ich habe für einen Moment gedacht, es ist ein Fake, aber man kann es tatsächlich im Internet nach meines Erachtens seriösen Seiten nachlesen. So, habe ich euch erzählt, dass ein Baum nur eine Frucht hervorbringen kann und habe euch aber auch bewiesen, dass mit dem Einfluss von außen, also mit der Hilfe von Menschen und dem Eingreifen ein durchschnittlich, also es war ein intelligenter Mensch, der das gemacht hat, das kriegt wahrscheinlich ein einfacher Gärtner gar nicht so weiter hin. Ich weiß es nicht. Und doch ist es mehr als eine Frucht zu bekommen, als einzelner Baum. Und jetzt lasst uns noch mal in den Galaterbrief schauen. Galater 5, Vers 22. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut und so weiter. In Galater 5, Vers 22 steht die Frucht. Da steht nicht die Früchte. Da steht die Frucht. Ich habe mehrere Übersetzungen bemüht. Es steht immer die Frucht. Steht nicht die Früchte, wie wir es eigentlich so übersetzen würden. Wir würden sagen, sind die Früchte des Geistes. Man könnte aber auch sagen, okay, es ist eine Aufzählung. Die Frucht des Geistes ist die Liebe, die Frucht des Geistes, aber ist die Freude und so weiter. Ich möchte euch 2 weitere Stellen aus der Bibel vorlesen, wo wir einen Einblick erhalten, wie wir lieben sollen. Nee, Moment, jetzt habe ich was übersprungen. Als erste Frucht in der Aufzählung steht die Liebe. Und da möchte ich euch gern 2 Stellen lesen, wie wir lieben sollen. Im 3. Mose, Kapitel 19, Vers 18 steht, du sollst dich nicht rächen und den Kindern deines Volkes nichts nachtragen und sollst deine Nächsten lieben wie dich selbst. Ich bin der Herr. Und in Matthäus 22, die Verse 36 bis 39, antwortet Jesus auf die Frage eines Pharisäers nach dem größten Gebot im Gesetz, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das größte und erste Gebot. Das zweite aber ist ihm gleich. Du sollst deine Nächsten lieben wie dich selbst. Das war die erste Frucht, die da steht. Ich möchte jetzt euch verdeutlichen durch einen anderen Brief, was es mit der Frucht der Liebe und den anderen Früchten so auf sich hat. Der Paulus hat den Brief an die Galater geschrieben. Der Paulus hat aber noch mehr Briefe geschrieben, das wisst ihr. Er hat unter anderem einen Brief an die Korinther geschrieben. Und da fand ich, ist ein bisschen eine Erklärung da. Paulus schreibt an die Korinther im Kapitel 13 ab Vers 1. Wenn ich in Sprachen der Menschen und der Engel rede, aber keine Liebe habe, so bin ich ein tönerndes Erz geworden oder eine schallende Zimbel. Und wenn ich Weissagung habe und alle Geheimnisse und alle Erkenntnisse weiß, und wenn ich allen Glauben habe, so dass ich Berge versetze, aber keine Liebe habe, so bin ich nichts. Und wenn ich alle meine Habe zur Speisung der Armen austeile, und wenn ich meinen Leib hingebe, damit ich Ruhm gewinne, so nützt es mir nichts. Die Liebe ist langmütig. Die Liebe ist gütig. Sie neidet nicht. Die Liebe tut nicht groß. Sie bläht sich nicht auf. Sie benimmt sich nicht unanständig. Sie sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet Böses nicht an. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich mit der Wahrheit. Sie erträgt alles, glaubt alles. Sie hofft alles. Sie erduldet alles. Die Liebe vergeht niemals. Seien es aber Weissagungen, sie werden weggetan werden. Seien es Sprachen, sie werden aufhören. Sei es Erkenntnis, sie wird weggetan werden. Vers 13. Nun aber bleibt Glaube, Hoffnung, Liebe. Diese drei. Die größte aber von diesen ist die Liebe. Warum habe ich jetzt den Timotheusbrief bemüht? Im Vers 4 steht, die Liebe ist langmütig. Langmut war eine Frucht. Die Liebe ist Güte, gütig. Liebe und Güte. Sie neidet nicht, sie bläht sich nicht auf. Friede, Freundlichkeit sind Früchte. Sie benimmt sich nicht unanständig. Liebe in weitestem Sinne von Enthaltsamkeit. Sie sucht nicht das Ihre. Liebe als Güte. Vers 5. Sie lässt sich nicht erbittern. Wieder Liebe als Freundlichkeit und Sanftmut. Weiter im Vers 5. Sie rechnet Böses nicht zu. Wieder Sanftmut, Freundlichkeit. Im Vers 6. Sie freut sich nicht über Ungerechtigkeit. Liebe und Freude, weil sie freut sich an der Wahrheit. Sie erträgt alles. Sie erduldet alles. Vers 7. Liebe und Frieden, Langmut. Alles Früchte. Die Liebe vergeht niemals. Als Treue, Liebe als Treue, sie vergeht niemals. Auch die Treue war eine Frucht. Die Liebe ist mit allen Früchten verwoben und bringt doch die unterschiedlichsten Früchte zum Vorschein. Aber die Liebe ist das Größte, haben wir gerade im Vers 13 gelesen. Nun aber bleibt Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Die größte aber von diesen ist die Liebe. Die Liebe war bei den Früchten auch die erste Frucht, die genannt wird. Die Liebe ist die Grundlage für alle anderen Früchte. So sehe ich das zumindest. Ja, und diese Früchte sollen wir bringen. Nachdem der Geist in uns wohnt, können wir diese Früchte hervorbringen. Nun sind es aber nicht wir, diese Früchte hervorbringen, sondern der Geist Gottes in uns lässt diese Früchte hervorkommen. Welcher Zeitaufwand betrieben wird und welche Vorbereitungen es durch den Heiligen Geist bedarf es, das kann total unterschiedlich sein. Die Gerste braucht circa ein halbes Jahr, der Apfel 7 Jahre. Wir Menschen sind unterschiedlich. Und da hat der Heilige Geist auch bei uns unterschiedliche Vorbereitungszeiten. Und eins muss man dazu sagen. Wir sind kein willenloser Baum. Wir müssen das wollen, dass diese Früchte hervorkommen. Wenn wir das nicht wollen, bemüht sich der Heilige Geist umsonst. Und wir brauchen die Gemeinschaft zu anderen Christen. Erinnert euch an den Apfel. Wenn dort nicht Bäume stehen, die auch Äpfel tragen, wird dieser eine Baum keine Früchte hervorbringen. Wir brauchen einander als Christen. In erster Linie sicher die Gemeinde als Gemeinschaft. Aber es gibt noch mehr Christen in unserem Leben, Freunde, Bekannte. Brauchen wir, sonst bringen wir keine Früchte. Diese Früchte, wenn sie denn gut sind, die werden von den anderen gesehen. Die werden von den anderen auch dankbar entgegengenommen. Von den anderen. Ja klar, was soll der Baum mit seinen eigenen Früchten anfangen? Aber haben wir auch etwas davon, wenn wir gute Früchte hervorbringen? Ja, haben wir. Wir gehören nicht zu den Bäumen, die abgehauen werden, weil sie nutzlos sind. Wir sollen mit unseren Früchten den Menschen um uns herum dienen und unsere Früchte und vielleicht sogar schon die Blüten sollen selbstverständlich unseren Gott erfreuen. Er ermöglicht das, dass wir Früchte tragen. Er steht hinter allem. Wir müssen es nur zulassen. Und so, wie man euch und mich an Früchten erkennen kann, kann sich jeder selbst prüfen. Bringe ich Früchte? Das muss nicht zur jeden Zeit viel sein. Das kann auch mal weniger sein. Das können große Früchte sein, kleine Früchte sein. Total unterschiedlich. So unterschiedlich, wie wir Menschen sind. Aber es sollte aus einer guten Gesinnung herauskommen. Der Paulus schreibt weiterhin in den Versen 25 nochmal ausdrücklich, worauf es da ankommt. Wenn wir durch den Geist leben, so lasst uns durch den Geist wandeln. Lasst uns nicht nach eitler Ehre trachten, indem wir einander herausfordern, einander beneiden. Ich muss nicht auf meinen Nachbarn gucken und sagen, was der Tolles tut. Ich muss das jetzt besser machen. Oder ich muss das so ähnlich machen. Nein, nicht beneiden sollen wir uns. Jeder so, wie es Gott schenkt. Als ich die Predigt ausgearbeitet habe, hat meine Frau mir noch einen wunderschönen Text beigesteuert. Der Verfasser ist unbekannt. Ich finde aber, er passt wunderbar. Ein Gläubiger traf gelegentlich bei einem Bekannten mit einem jungen Christen zusammen. Doch die Zusammenkunft war jedes Mal nur von kurzer Dauer. Denn der junge Christ verließ aus Protest demonstrativ den Raum, sobald der Ungläubige hereinkam. Denn er wollte nichts mit ihm zu tun haben. Beim Rausgehen schimpfte der Christ über die Einstellung des Ungläubigen. Eines Tages jedoch hielt der Ungläubige den jungen Christen fest, als dieser gerade wieder gehen wollte und sagte, »Wohin so schnell, mein Freund? Wir sollten uns allmählich aneinander gewöhnen, denn wir werden noch lange Zeit beisammen sein müssen. Wir kommen nämlich beide an denselben Ort, an den Ort der Verdammnis. Ich wegen Mangel an Glauben, und du wegen Mangel an Liebe. Ich möchte zum Abschluss noch ein Lied vorschlagen, was das auch nochmal unterstreicht. Das wäre das Lied 397, wie wir miteinander reden.